Die eine ist Ärztin, Harvard-Absolventin und Unternehmerin. Sie glaubt an Gesundheit durch Alltag, Achtsamkeit und ein gutes Leben im Gleichgewicht. Der andere gilt als Supernerd und Wunderkind. Er glaubt an Gadgets, Daten, Innovationen und dass Technologie der Schlüssel zur Langlebigkeit ist. Gemeinsam suchen sie nach Antworten. Willkommen bei Die Ärztin und der Nerd. Der Health, Tech und Longevity Podcast. Powered by Years, Europas modernster Longevity-Klinik. Und Performula, den ärztlich formulierten, hyperpersonalisiertesten Premium-Supplements.
Hallo, Frau Lerz.
Hallöchen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Ärztin und der Nerd. Ich bin die Ärztin.
Und ich bin der Nerd. Heute freue ich mich besonders auf die Folge mit dir, liebe Anne, weil wir an einem ziemlich coolen Ort sitzen und über sehr tolle Sachen sprechen. Wir sind nämlich bei der Years Klinik wieder. Mhm. Wie ihr wisst, einer unserer tollen Partner mitten in Berlin in Charlottenburg. Ich glaube, es ist Charlottenburg. Auf jeden Fall da so Kuhdamm die Ecke, ne? Tiergarten, Tierzoo, Berliner Zoo. Mein Gott, aber sehr fancy, sehr schön und wir sitzt, vielleicht auch im Video sehen könnt, sitzen wir gerade in einem der Patientenräume und werden uns heute einer der wichtigsten Themen im Bereich Longevity widmen.
Ist das so?
Ich glaube schon, also zumindest wir hatten mal so eine Folge, in der du die großen Säulen in Longevity erklärt hast und da war das Thema Ernährung, so viel kann ich ja schon vorwegnehmen, habt ihr ja auch schon gelesen, ne, in der Description, da war das doch relativ wichtig, oder?
Absolut, aber ich glaube, wir hatten doch noch diskutiert, dass Schlaf und Stress da mit die schwersten Hebel sind, dass Ernährung ja eigentlich so ein bisschen so ein Fun-Part ist, wo man ganz schön viel machen kann. Wichtig ist Ernährung auf jeden Fall, gerade wenn wir sonst über so abgehobene Sachen reden, dass wir bei den Basics ruhig nochmal anfangen.
Ja, definitiv. Deswegen freue ich mich auf die Folge und viel Spaß.
Pulscheck.
Ja, Thoran, wie immer frage ich dich, wie war denn deine Woche? Was hast du wieder angestellt? Was hast du ausprobiert? Was hast du wieder an Habit-Stacking betrieben?
Also ich habe diese Woche natürlich wieder ganz viele Sachen ausprobiert und gemacht, aber ich glaube, die Sache, die heute am besten dazu passt, die kommt jetzt ein bisschen überraschend, ne? Keine große Tech-Devices und Co., aber zum Thema vielleicht irgendwie interessant. Ich habe heute seit langer, langer Zeit, nicht heute, sondern ich glaube gestern, ja, es war gestern, wieder ein Knoppers gegessen. Und ein Hanuta, Hashtag unbezahlte Werbung. Ja, das ist definitiv keine Werbung. Und keine Ahnung, die lagen da einfach rum. Ich hatte irgendwie Bock drauf, das zu essen. Das war irgendwie noch vom Kindergeburtstag halt da. Und dann habe ich irgendwie zwei gegessen. Und ich bilde mir ein, und vielleicht werden wir heute dazu irgendwie was auch herausfinden, dass ich deswegen ein Nachmittagsschläfchen machen musste, wovon ich eigentlich schon wieder weg war. Ne? Also ich war eigentlich in so einem Modus in den letzten Monaten, mal am Wochenende gönnt man sich das mal, ne? Wo ich nicht dieses berühmte Nachmittagstief hatte. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ne, man liest das auch so, dass es irgendwas mit Blutzucker zu tun hat. Und das war so das eine, was interessant war. Und das andere, und das ist so vielleicht dann auch eine ganz gute Überleitung nachher in das Thema, ist, dass ich heute Morgen auf dem Weg, bevor ich hier hingefahren bin, wie morgens immer natürlich mit zwei Kindern mal ein bisschen stressig, ne? Mich ein bisschen mehr im Ton vergriffen habe.
Mehr als sonst.
Also ich bin eigentlich ein Gentle Parenting Dad, sieht man mir auch an. Aber heute, sagen wir mal so, heute war ich ein bisschen unfairer, ja, oder unfair, binär unfair gegenüber meiner Tochter.
Und das schiebst du jetzt auf Hanuta?
Ja.
Von gestern?
Ja. Und das ist doch so, oder? Das ist die Schuld vom Hanuta.
Ich würde sagen, das ist wieder ein gutes Beispiel von Korrelation und Kausalität. Also das Thema Energie gestern Nachmittag, da müssten wir jetzt ein bisschen besser verstehen, was sonst noch gestern so los war und die Woche. Aber dass du jetzt heute Morgen, weil du gestern Hanuta gegessen hast, heute Morgen dich im Ton vergriffen hast, da würde ich jetzt mal einen kleinen Zweifel anmerken.
Okay, aber wie wir ja im Laufe dieses Podcasts lernen werden, ne, gibt ja wissenschaftliche Studien, die gewisse Dinge belegen können und manche nicht. Ja, also Zweifel heißt, du hast es nicht gesagt, kann nicht sein. Ja, es könnte sein.
Genau, also wenn wir jetzt so ein bisschen nachher über Blutzucker sprechen, ne, das Hanuta gestern ist jetzt nicht heute Morgen mehr so ein Thema, aber es ist ja so ein bisschen eher die Frage, was ich so verstehe, ist, was ist der Zusammenhang mit meiner Ernährung und meiner Energie? Und auch mit meiner Stimmung. Und das sind natürlich zwei Dinge, die wir nicht immer ganz unmittelbar zusammenbringen können. Ne?
Ja.
Und das Thema Nachmittagstief ist, würden wir jetzt hier so in die Hörerschaft fragen, wer kennt entweder diesen kleinen Energy Dip morgens schon, ne? Eigentlich ist ja Knoppers perfekte Zeit morgens 9:30 in Deutschland, wie wir wissen, ne?
Unbezahlte Werbung.
Genau. Und das kennen ja die meisten, dass es oft so, im Vormittag entweder so ein Tief gibt oder wirklich genau nach dem Mittagessen nochmal so ein Dip. Und das hast du ja gerade angedeutet, kennst du auch scheinbar aus deiner Vergangenheit, bevor du vielleicht ein paar Dinge geändert hast. Und das ist was, und das ist vielleicht wichtig, das muss nicht so sein.
Mhm.
Viele denken, das ist ganz normal, dass ich so nachmittags crashe, dann Kaffee brauche, dann was Süßes brauche, weil, ne, warum wollen wir überhaupt dann was Süßes? Schnelle Energie. Aber, und das ist vielleicht so ein bisschen das, was mir wichtig wäre, weil ich weiß, ich liebe das Thema Blutzucker, dass man auch tolle Hebel hat, was zu verändern und auch nicht immer alles so hinnehmen muss, gerade was die Energie angeht.
Total. Das ist ja das, was wir ja auch in anderen Folgen besprochen haben. Es gibt ja so Glaubenssätze oder so universelle Wahrheiten in der deutschen Gesundheitsgesellschaft, ja, wie oder Performance-Gesellschaft eigentlich eher, dass man eben nicht viel schlafen braucht. Ne? Ja. Schlafen kannst du später, ne, wenn du tot bist und sowas. Ne, die Harten kommen in den Garten. Das ist so, das habe ich nie hinterfragt. Ja. Und für mich war es auch vollkommen normal im Büro damals, dass man nachmittags so ein Tief hat. Mhm. Ne? Also dieser 16-Uhr-Kaffee,
ja.
Wo wir ja auch in der Schlaffolge drüber sprechen werden, ja, dass es vielleicht gar nicht so gut ist, so spät noch einen Kaffee zu trinken.
Wir trinken natürlich ab 12 Uhr nur noch Decaf.
Genau. Aber dieser 16-Uhr-Kaffee im Nachmittagstief, ne, ist so in, ich sag mal, Corporate Germany eins der normalsten Regeln der Welt. Und dann ist man dazu ein kleines KitKat, ja, oder was ist da in diesen 1 Euro, kennst du diese 1 Euro Boxen, wo keiner eigentlich Geld reinschmeißt, aber alle sich die Sachen rausnehmen.
Ja.
Das geht nur so. Und das sind ja so Sachen, die sind halt total spannend. Aber tatsächlich ist es so, gestern nach langer Zeit wieder so ein Knoppers gegessen und dann wirklich bin auch, ne, kann ich mich auch outen und bin auch eingeschlafen und ich war danach auch ein bisschen dodgy.
Und hast du vorher irgendwas Normales gegessen?
Ich habe davor, normal nach deinen Maßstäben und normal nach meinen.
Eine herzhafte Hauptmahlzeit gegessen zum Mittagessen?
Ich habe vielleicht ein Weißbrot-Baguette gegessen mit Belly-Pork karamellisiert.
Aber es war auf jeden Fall das Hanuta und das Knoppers, warum du heute Morgen auf deine Tochter sauer warst. Aha, deswegen ist eine gute Anamnese nämlich wichtig, Thoran. Und deswegen müssen wir Dinge nicht zu sehr vereinfachen.
Okay, gut, das ist ja auch eine schöne Überleitung in das Thema. Aber darüber wollte ich halt auch mit dir sprechen. Also inwieweit, klar, können wir darüber sprechen, ne? Ernährung, körperliche Gesundheit, Abnehmen, ne, bestimmt ein Thema, aber auch geistige Fitness, Emotion und Gefühle und Energy und so, wie das halt miteinander zusammenhängt.
Ja, das finde ich ja auch nochmal ganz wichtig, so als Teaser an das Ernährungsthema. Es gibt ja super viel Trends und ich glaube, wenig polarisiert so und ist so dogmatisch wie beim Thema Ernährung, weil jeder und jeder probiert aus, findet was für ihn oder sie funktioniert und ist dann fast so missionarisch, möchte dann das alles so machen. Das ist ja was sehr häufig passiert.
Total, das sind Religionskriege.
Ja, genau, und was wir ja wissen, und das ist die Wissenschaft, Personalisierung ist der Schlüssel. No one size fits all. Also wir beide könnten dasselbe zum Mittag essen und wir würden unterschiedliche Reaktionen jetzt zum Beispiel im Blutzucker haben. Und das ist nicht schlecht, das ist wunderbar.
Weil
das
du auch Pork-Belly magst, stimmt.
Genau, das würde ich, wäre jetzt auch nicht meine Choice gewesen, vielleicht beim Mittagessen. Aber ich würde es natürlich for the sake of science gerne mit dir ein Experiment machen, falls du dich nochmal an den Sensor rantraust. Dann können wir genau gucken, was macht mein weiblicher, dein männlicher Körper, wer hat sich vorher, ne, Muskeln spielen eine Rolle. All das ist ja dieses Individualisierte. Und das ist aber, finde ich, entlastend, weil wir rausfinden können, ah, das klappt für meinen Körper so. So habe ich stabile Energie. Und wir haben es ja noch nicht mehr abgesprochen, weil wir ja recht spontan nochmal gesagt haben, wir gehen jetzt nochmal in diesen Blutzucker-Deep-Dive. Ich trage gerade wieder einen Sensor. Und ich trage den Sensor immer mal wieder, immer wenn sich was ändert in meinem Leben. Ne? Also was für ein Sensor, können wir nochmal genauer erklären. Aber ich merke, das ist immer so ein guter Auslöser, zum Beispiel in der Jahreszeit. Ich esse jetzt anders als im Sommer. Das merke ich einfach an mir. Es wird kühler, ich esse andere Lebensmittel. Und das finde ich immer so spannend, nochmal zu gucken, wie kalibriere ich mich da wieder. Dann, ne, bei Frauen wird es ja immer alles ein bisschen komplizierter, das Thema Hormone spielt eine Rolle. Das ist auch immer ein guter Auslöser.
Habe ich noch nicht gemerkt. Oder das habe ich nicht laut gesagt, ne? Gut.
Nee, du bist ja Vater zweier Töchter, du verstehst ja alles. Und das ist das, wo ich immer so eher die Leute neugierig machen will. Und ich finde es ganz wichtig bei Ernährungsthemen, dass es nicht mehr nur darum geht, also ich würde sagen, das war schon früher bei Diäten in Form von Diets, Ernährungsformen, ging es darum, wie werde ich schlank und fit?
Ja.
Und jetzt geht's auch drum, wie bin ich stark im Sinne von voller Energie, kräftig, körperlich, wie kann ich Muskeln aufbauen, wie kann ich mich stark fühlen und auch mental stark fühlen, wie kann ich die Energie stabil halten?
Das finde ich einen super wichtigen Punkt, den ich nämlich nicht kannte. Ich habe immer Ernährungsformen gleichgesetzt mit Funktionen, wie eben abnehmen oder Muskel aufbauen oder sowas. Ne? Aber dieses Thema, dass Ernährung auch dein Gemüt beeinflussen kann, deine Energie und am Ende des Tages, ne, Erfolg im Business hat immer was mit Energie zu tun. Ja. Was strahlst du aus? Ja. Wie kommst du halt rein? Ne?
Ja.
Wie empathisch wirkst du, wie entschlossen? Das sind so Sachen, über die ich super gerne sprechen würde. Aber das ist jetzt genug Teaser. Wir starten in die Folge.
Sehr gerne.
Und ja, viel Spaß.
Sprechstunde.
Anne, du hast es ja schon eben angeteasert. Es gibt verschiedene damals, ne, Diäten, die man drüber gesprochen hat, Ernährungsformen, Ernährungsphilosophien. Ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, es sind Ernährungsreligionen, die so ein bisschen aufeinander prassen. Also ich glaube, so jeder kennt ja die Witze über vegane Freunde, die man im Freundeskreis hat. Klammer auf, meine Frau, ich liebe dich, Klammer zu. Ja. Und ich bin echt durch ganz viele Sachen in meinem Leben durchgegangen. Es gab mal so eine Paleo-Diät. Mhm. Jetzt haben ganz viele Leute die Keto-Diät gemacht. Eine Diät oder eine Ernährungsform, die sich aber irgendwie immer gehalten hat, ist das sogenannte Low-Carb-Dingsy. So, ne? Und ich wollte dich ja einmal mal fragen, Low-Carb, ja, also Carb steht für Kohlenhydrate, Carbs, ja. Was ist denn eigentlich diese Obsession mit Carbs? Und manche verteufeln Carbs, manche sagen, es gibt gute Carbs und böse Carbs, ja. Und manche sagen, so ist alles totaler Quatsch, Carbs sind halt wichtig, weil Energiespender. Mhm. Ne?
Ja, ich finde, fangen wir ruhig mit dem Umstrittensten an. Ich meine, wenn wir uns die Makronährstoffe angucken, Kohlenhydrate, Fette, Proteine, alle haben mal ihren Hype und ihren Image-Schaden gehabt. Ne? Im Moment lieben alle Proteine. Das können wir auch nochmal besprechen. Kohlenhydrate, da ist so ein bisschen eine Ambivalenz und Fette hatten vielleicht in gewissem Maße auch ihr Comeback. Die waren ja sonst auch so ein bisschen der Feind. Naja,
echt? Ich dachte, Fett ist immer
evil. Früher war
evil.
Doch, ja, aber jetzt weiß man doch so die guten Fette. Das kennt doch jeder jetzt so als Begriff.
Avocado.
Ne? Zum Beispiel. Und bei den Kohlenhydraten ist es eben so, da war ja die Atkins-Diät, hast du jetzt angesprochen, ne? Low Carb, irgendwie, ich weiß gar nicht, 80er oder so. Ein Trend und immer wieder taucht sie auf, ne? Jetzt in moderateren Formen. Ich meine, Low Carb, so im klassischen Sinn, ist wirklich, da ist die Kohlenhydratmenge so begrenzt, dass du so 20 Gramm pro Tag essen sollst. Das sind so 2 Kartoffelchen pro Tag. Das war's an Kohlenhydraten, ne? Was ist das Vorteilhafte? Die hat sehr schnell Erfolge erzielt, zum Beispiel aufs Gewicht. Mhm. Was ist das Problem? Alles, was sehr restriktiv ist, ist nicht sehr nachhaltig. Das heißt, du kannst das natürlich eine Zeit lang, dann verlierst du auch erstmal Flüssigkeit etc. und nimmst erstmal ab. Aber sowas langfristig durchzuhalten, ist schwierig.
Weil es auch lecker ist, ne?
Kohlenhydrate sind auch lecker und Kohlenhydrate sind auch wichtig, ne? Und das ist vielleicht das, ich finde Worte wie gut und schlecht bei Ernährung, muss man immer so ein bisschen aufpassen. Es geht ja immer um eine Kombination. Und ich meine, du kennst mich, bin auch sehr immer für die 80-20-Regel. Genuss ist wichtig, Lebensfreude und nicht alles kompliziert machen. Und deswegen bin ich bei Ernährungsform immer sehr happy, wenn wir was haben, wo etwas hinzukommt, so additiv, wo es um Kombinationen geht, wo es um smarte Hacks geht und nicht drum restriktiv, hier, ich messe was ab. Ich finde auch Wiegen sehr schwierig, genau irgendwie zu gucken, weil das macht dich natürlich viel weniger flexibel. Es kann helfen erstmal, um irgendwie was zu verändern, aber ich denke, es muss immer alltagsfreundlich bleiben. Und deswegen wurde der Low Carb dann ein bisschen abgelöst von so Slow Carb, dass man eher so komplexere Kohlenhydrate, also Vollkornprodukte beispielsweise, könntest du dein Weißbrot austauschen gegen ein Vollkornbrot, was vielleicht dir nicht so gut schmeckt am Anfang, aber das kann man ja dann nochmal so hinterfragen. Und so hat sich das so ein bisschen verändert.
Ist aber ein wichtiger Punkt, ne? Das zu hinterfragen und du sagst es auch, sich dran zu gewöhnen. Also du hast vollkommen recht, ich hatte mal so eine Phase, da hatte ich ein Gewicht drauf, was, ich sag jetzt mal, eine Benchmark gesetzt hat und was ich, also ein All-Time-High, ja, aber im negativen Sinne. Und da war wirklich die erste Maßnahme, wenn man das irgendwie so wusste, ist, ne, okay, ich esse jetzt keine Kohlenhydrate mehr. Und dann habe ich auch richtig schnell abgenommen. Mhm. Ne, das ging auch richtig schnell. Mhm. Und es geht dann, ich sage jetzt mal, irgendwie 2 Wochen ganz gut, ja, aber dann wird es auch echt richtig hart. Was auch gut funktioniert, aber auch eher so mittelmäßig nachhaltig ist, dann ist man, wenn man so unglücklich ist, dann kann man auch mal Vollkornspaghetti essen, ne, oder Vollkornpenne, so, ja.
Das bringt man das Opfer dann mal, meinst du?
Ja, aber das ist, also kannst du auch einen Italiener fragen, das ist halt Quatsch, ne, das ist halt so, geil ist das halt nicht, ne, Vollkornspaghetti. Und das sind genauso Sachen, die sich nicht lange halten. Was ich aber schon spannend finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, ne, ist, ich habe auch noch nie was abgemessen, aber ich frage so manchmal ChatGPT, ja, so wie ist das heute in Kombination mit dem, was ich bisher gegessen habe. Und dann ist es manchmal so, dass ich sage, okay, da sind jetzt gute Proteine drauf und darüber sprechen wir gleich noch und Ballaststoffe, was ich so ungefähr halb weiß, was das ist, ja. Dann heißt es, okay, wenn du jetzt Vollkorn essen würdest, dann wäre schon besser. Mhm. Ja, oder jetzt darfst du auch Dinge essen. Und ich finde, das ist total richtig, wie du es sagst, ne, dass es halt die Kombination von den Sachen ist.
Genau, ne? Und das ist das, wo ich dir auch nicht ganz recht gebe. Man kann sich auch sehr ungewöhnen im Geschmack. Natürlich ist es wie ein anderes Gericht erstmal, ne? Vollkorn versus Weißbrot. Aber ich finde es auch, wenn man süße Sachen viel gegessen hat und dann nochmal auf die dunkle Schokolade umschreibt oder so. Man kann sich auch was zumuten und man kann auch über die Zeit tatsächlich Präferenzen ändern. Und das finde ich eher ermutigend, dass man nicht immer sagt, ja, ich weiß, das ist gesünder. Eigentlich würde ich jetzt lieber das andere nehmen. Also, und wenn man eine vernünftige Pizza oder eine vernünftige Pasta essen will, vernünftig im Sinne von klassisch, wie man es kennt vom Italiener, dann gerne machen und dann gibt es gute Hacks, wie es trotzdem zum Beispiel blutzuckerfreundlich sein kann und wie es enorm den Blutzucker stabil halten kann. Weil das ist ja, weil du jetzt ja das Low Carb auch erwähnt, ne? Klar, erstmal wird der Glykogenspeicher, Wasserspeicher geringer, du hast einen stabileren Blutzucker erstmal und das ist was du natürlich insofern merkst, dass du nicht mehr diesen Heißhunger hast, ne? Und das ist ja das Wichtige. Also das, ja.
Willst du einmal kurz erklären, ne? Stabilerer Blutzucker für Leute, die das noch nie gehört haben. Ja. Ne? Was ist ein unstabiler Blutzucker?
Genau, ich glaube, vielleicht müssen wir nochmal.
Oder was ist Blutzucker?
Ja, genau. Also Kohlenhydrate ist ja die Hauptenergiequelle in unserem Körper. Also wenn wir im Körper Energie bereitstellen dann und Kohlenhydrate sind da, nimmt er sich immer die, weil da muss er die wenigste Arbeit machen. Mhm. So, das ist Energie, die ist in unserem Körper und die wird zu Glucose abgebaut. Glucose ist einfach Traubenzucker. Jeder kennt jetzt keine Markennennung, dieses kleine weiße Traubenzucker. Das nehmen wir, ne, oder haben wir früher so kennengelernt, wenn wir beim Sport waren, wenn wir merkten, irgendwie wir unterzuckern.
Und ist Glucose das, also wenn ich mir Energie vorstelle, mein Körper ist eine Fabrik.
Ja.
Ja, und ich esse Nudeln. Dann gehen die quasi in die Fabrik halt rein und dann kommen da so kleine Maschinchen in meinem Darm oder meinem Magen, irgendwo so.
Genau, durch den Magen-Darm-Trakt, ne?
Und dann verarbeiten die das und dann ist Glucose das, was daraus entsteht.
Also wir können natürlich einfache Kohlenhydrate, da muss der Körper wenig arbeiten.
Okay.
Auch mal die Fabrik muss nicht mehr so viel arbeiten und wir können komplexere Kohlenhydrate aufnehmen, da muss der Körper die weiter zerlegen. Aber letztlich ist das, was in den Zellen aufgenommen wird, die Hauptenergiequelle, der Treibstoff unserer ganzen Zellen, unserer Muskeln, auch übrigens vom Gehirn, das ist Glucose.
Okay.
Und das möchte ich nochmal sagen, Glucose ist nicht der Feind. Also es geht nicht drum, oh Gott, Glucose. So, jetzt muss ich nochmal, ich war bei so einem sehr coolen Glucose-Dinner die letzte Woche.
Wo man so halt hingeht zu Glucose-Dinner.
Ja, ich natürlich schon, ist ja meine Welt, wo es so drum ging, wirklich ein delicious Mehrgang-Menü zu haben, Glucose stabil. Und da gab es auch vorher nochmal einen Impuls und jetzt muss ich mich erinnern an diese Zahl. Warte kurz. Es war ein super Beispiel und zwar pro Sekunde werden 10 Billionen Trillionen, also 10 mal 7 hoch 18, oder? Dachte ich, habe es aufgeschrieben, ich gucke sofort nach. 7 Trillionen Billionen, also 7 mal 10 hoch 18, so ist es richtig. Glucosemoleküle werden in der Sekunde im Körper verbrannt. Das zeigt, das ist nicht sowas, was, ne, das ist krass. Also deswegen ist dieses Fabrikbeispiel, ist dieser Treibstoff, ist so ein gutes Bild, weil das ist erstmal was unser System am Laufen hält.
Ja.
Zum Beispiel, wer braucht sehr, sehr viel Energie? Unser Gehirn ist zwar nur so 2% von unserem Körper, aber braucht 20% unserer Energie, unter anderem, weil es gibt nicht so viel Energiespeicher im Gehirn. Das heißt, da ist der Verbrauch wichtig. Und da können wir natürlich nochmal so eine Schleife machen zu dem, was wir am Anfang hatten. Dass
also
wir auch
es gibt nicht so viel Warenhaus, das heißt die Supply Chain. Ja,
ja,
die
das
Logistik
ist ein schönes Bild. Ne? Das heißt, das präferiert einfach, der Körper nimmt erstmal Energie, die wir ihm anbieten.
Ja.
Das heißt, Glucose hält erstmal das System am Laufen. So far, so good.
Ja.
Jetzt ist natürlich das Problem, was ist, wenn wir das Warenhaus zu voll machen? Wenn wir die Fabrik immer weiter beliefern und wir haben, da gibt's ja noch den Player Insulin, ne? Das ist ein Hormon, das hilft, Glucosemoleküle zu verräumen in die Zellen.
Das sind dann so Amazon-Arbeiter oder was?
Also, wenn du jetzt unbedingt Brands hier reinbringen willst, aber...
Hashtag unbezahlte Werbung. Ja.
Oder keine Werbung vielleicht auch einfach.
Ja.
Beispiel, wir versuchen es ja ein bisschen bildlich zu machen. Also es geht darum, dass wir Helfer, und auch das ist ein wichtiges Hormon, das wird ausgeschüttet und das hilft einfach, Glucose zu verräumen, da wo es gebraucht wird, oder wenn wir es nicht gerade verbrauchen, weil wir verbrauchen nicht immer die ganze Energie, die wir uns reinschütten, einfach wegzuspeichern. In Muskeln, in der Leber, in der Form von Glykogen. Das ist alles erstmal in Ordnung.
Mhm.
Problematisch wird die Glucosebelieferung, wenn wir eigentlich nie Pausen machen, wenn wir zwischendurch dann zwischen den Mahlzeiten immer weiter zum Beispiel Säfte trinken. Wenn immer wieder Input reinkommt, setzen wir immer ja so einen Glucosereiz. Und was unser Körper eigentlich liebt, ist mal eine Essenspause und mal so, ich räume mal alles weg, die Fabrik und das Warenhaus wird toll aufgeräumt. Und dann kann ich wieder eine neue Lieferung empfangen. Und in dem Bild kann man eigentlich sich ganz gut vorstellen, wenn ich zu viel immer reinschütte, kommt der Körper irgendwann nicht hinterher und dann steigt der Blutzucker an. Ne, weil die Glukosemoleküle können nicht schön in die Zellen verräumt werden oder weggespeichert werden, weil einfach alle beschäftigt sind.
Dann stapeln die sich. Ja.
Und das ist das, was wir auch manchmal die Blutzuckerachterbahn nennen. Das heißt, der Wert, ne, wir sagen ja immer Blutzucker, weil wir den Zucker, die Glukose im Blut messen, steigt an.
Weil sich quasi die ganzen Pakete stapeln und dann kommt man irgendwie nicht mehr richtig so durch.
Genau. Ne? Und das hat kurz- und langfristig Folgen. Kurzfristig kann es eben einfach sein, dass alles, was hochfällt, der Körper versucht dann ganz, 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 ganz viele schnell wegzubauen, fällt dann auch schnell in den Unterzucker. Und das sind das nennen wir diese Glukoseachterbahn, ne? Steiler Anstieg und alles, was hochgeht, fällt auch wieder runter und oft unter den Ausgangswert. Und das ist dieses klassische Unterzuckern, ne? Das ist oft das.
Ach, das ist Unterzuckern. Also quasi, wenn du dann unter deinen Basiswert läufst, bei dem du, deine Nulllinie ist.
Ja, wenn du zum Beispiel mittags, ist ja so ein ganz klassisches Beispiel, ohne jetzt vielleicht einen Salat vorweg und ein paar gute Glucose-Hacks, die Pasta isst. Und du würdest ja denken, das ist ja echt mal richtig viel, ich bin erstmal satt. Auf einmal, anderthalb Stunden später, hast du einen Heißhunger und denkst du, das kann doch gar nicht sein. Und das ist genau das, was passiert ist. Der Blutzucker ist sehr steil angestiegen und ist dann aber unter Ausgang gefallen. Und das ist das, wo dann das Nachmittagsenergietief.
Ja, das ist nämlich spannend, was du gerade sagst. Ich habe ja auch so ein Gerät in meiner Haut gehabt.
Ja.
Ich habe eine sehr nette Podcast-Kollegin, die das sehr sanft einfach während einer Offsites in mich reingedrückt hat.
Ja, weht hat es dir nicht.
Ja, weißt du nicht, ne? Aber dann habe ich das gemessen und tatsächlich, jetzt habe ich das endlich erst verstanden in meinem Leben, warum man in so Restaurants immer erst so einen blöden Salat bekommt. Und ich meine, was soll ich mit diesem Salat, mit diesen kleinen Gürkchen, Scheibchen machen?
Ich frage mich ja immer noch, in welche Restaurants du gehst. Ich kriege immer Brot zuerst.
Ja, aber du kennst auch diese, wo man so einen Salatteller kommt und denkst so,
das ist
so super. Ja, ich habe jetzt erst verstanden, dass es der absolute super Cheatcode ist, dass wenn du erst Salat isst, dann ist das quasi wie so eine moderierende Kraft.
Mhm.
Ja, es ist wie quasi jemand, der sagt, okay, pass mal auf, hier ist noch ein extra Raum.
Ja.
Ihr müsst diese Glukosedinger nicht so stapeln. Ja, und dann geht die Kurve nicht so hoch. Das habe ich verstanden. Und das geht übrigens auch mit Suppe. Ne? Also quasi erst mal ein bisschen Suppe isst. Und manchmal kriegt man ja auch so Käse oder sowas.
Genau, also es hängt ein bisschen davon ab. Ich würde sagen, Veggies first, ne? Also da können wir sicher gehen. Bei Suppe, also wenn es ein Gazpacho ist, ist es ja vielleicht, ne, also irgendwie aus Gemüse gemacht oder so. Wenn es natürlich jetzt eine Frittatensuppe ist, wo du da irgendwelche Pfannkuchenstreifen drin hast, ne, mal gucken. Aber alles,
was... In Hamburg kennen wir das nicht, was soll das denn sein?
Aber generell gebe ich dir recht, es ist gut, in so 20 Minuten vorm Essen irgendwie, wir nennen es ja den Veggie-Starter, zu haben. Und das kann man auch total gut zu Hause umsetzen, indem man auch erstmal den Kindern, der Familie, den Gästen ein bisschen Rohkost hinstellt oder so.
Absoluter super Tipp. Ne? Also ich habe das wirklich in meinen, man sieht das dann in seiner App, wie die Kurven halt laufen. Wenn man selber kocht und man kocht sich so eine richtig geile Pasta mit so richtig schönen, hellen, weißen Nudeln, dann einfach vorher ein bisschen Möhren snacken, nur ein bisschen Paprika, weil man, bis die Soße richtig fertig und abgeschmeckt ist, dann hat man tatsächlich seine Kurve im Griff.
Das ist auch Grüße an meine liebe Kollegin und Freundin, die Luise, die unsere Nutritionist bei Hello Insight, unsere Glukosefirma, ist. Die hat immer auch gesagt, snack einfach beim Kochen schon ein bisschen.
Ja.
Ne, was man früher dachte, oh Gott, dann bist du ja schon satt. Aber die Veggies ruhig mal vorweg, die Veggies ruhig mal da essen. Und auch es geht auch übrigens beim Italiener, kann man sich auch einen schönen Rucola-Salat bestellen oder Rucola auf seine Pasta drauf. Und das ist, ne, das hilft einfach, dass sozusagen die, wenn wir jetzt bei den einfachen Kohlenhydraten bleiben, die Glukosemoleküle nicht so Magen-Darm-Trakt, zack, ins Blut, ohne eine ne, große Arbeit vom Körper reinfallen, sondern dass es abgepuffert wird, weil wir einfach Ballaststoffe haben. Das heißt, das sind unlösliche Bestandteile, die dann ein bisschen wie so ein Puffer sind, wo dann die Glukosemoleküle nicht einfach so ins Blut schließen.
Also ich übersetze das mal für so Dummies wie mich, die Normies hier. Also es geht eigentlich im Kern darum, dass wir dieses Warenhaus gut managen, ne? Dass wir nicht alles gleichzeitig vollstopfen, dass wir nicht zu hoch stapeln, ja. Das Idealszenario ist, dass man keine Achterbahnkurve hat. Ne?
Genau. Also zur Achterbahn vor allem, dass man es unbewusst nicht hat.
Okay.
Mein lieber Kollege Lutz sagt immer, wir wollen Alltagsdummheiten vermeiden. Was meint er damit? Dass wir unbewusst oft im Alltag Dinge tun, die uns nicht klar sind. Bestes Beispiel ist, wie trinken wir morgens den Kaffee? Wenn der uns schon auf die Achterbahn schießt, und das ist vielleicht auch noch wichtig, sind wir einmal auf der ersten Kurve der Achterbahn, fahren wir auf die nächste und dann wird es den ganzen Tag schwierig. Das wirst du vielleicht auch gesehen haben beim Messen. Wenn du morgens super startest, mit die erste Mahlzeit ist Blutzucker stabil, volle Energie. Übrigens sollte dich ein Frühstück so 3 bis 4 Stunden satt halten. Dann kommst du super durch den Tag, weil du eine ganz andere Ernährungsentscheidung und eine ganz andere Energie hast. Und das ist so das Problem, wenn du es halt nicht weißt. Und für viele Menschen ist es der erste Kaffee, das Frühstück, Smoothies sind immer noch so ein Thema, ist oft sowas, wo wir dann Unbewusstes machen.
Das ist total krass. Man hat ja bei Hello Inside und dem Tracking kriegt man ja einen Score.
Ja.
Ne? Und man kann den Score, und dann gibt es quasi so Korridore, in denen man sich bewegen muss, um halt gut zu performen. Man kann den wirklich schon morgens um 11 Uhr verkacken.
Absolut.
Ne? Weil man einfach dann, also zum Beispiel, ich nenne es keine Markennennung, ja, aber Hafermilch, Leute, morgens, vorbei. Hafermilch im Kaffee, ne, dann ist der Tag eigentlich schon nicht mehr performant.
Und wenn man drüber nachdenkt, ist es ja auch irgendwie logisch, weil was ist Hafer oder Hafermilch? Ist flüssige Stärke. Das sind einfach flüssige Kohlenhydrate, da muss der Körper nichts tun, ne?
Also für mich ist es nicht logisch, ich weiß nicht, was
ich sage. Ja, deswegen sage ich es nochmal, aber jetzt, wo ich so sage, ist es doch irgendwie nachvollziehbar. Da sind keine Fette, keine Proteine drin. Nichts, was irgendwie abpuffert. Und genau wie du sagst, es ist aber nicht logisch, wenn man nie drüber nachgedacht hat, weil eigentlich ist es so das Thema Ernährung. Hafermilch hat ja ein super Image gehabt.
Ja, gehabt. Ne?
Gehabt.
Also müssen wir echt sagen, einer meiner großen Learnings dieser Longevity Journey ist, dass Hafermilch signifikant schlechter ist, als ich dachte.
Aus dem Aspekt Blutzuckerstabilität.
Genau.
Das ist ja immer so die Frage, ne? Warum trinken Leute Hafermilch? Es gibt viele Gründe, warum man vegane Produkte konsumiert. Aber aus dem Aspekt würde ich auch sagen, gibt es smartere Milchalternativen.
Ja. Jetzt vielleicht nochmal, um das ins große Ganze zu machen, ne? Also es gab ja jetzt mal einen Riesentrend, ne, im Blutzuckerbereich. Was würdest du denn sagen, was ist Blutzucker, warum ist das ein zentraler Marker für Gesundheit? Ne? Also warum guckt man sich das überhaupt an? Also wir wissen, wir wollen nicht so diese Achterbahnfahrten haben, ne, kein volles Warehouse, aber was sagt das noch über unsere Gesundheit aus?
Genau, also das ist eine ganz wichtige Frage, warum gucken wir uns das an? Und ich bin auch überzeugt, dieser Marker wird bleiben. Mhm. Wie wir gelernt haben, unseren Puls, unsere Herzrate, unsere Herzratenvariabilität so in unser Vokabular zu übernehmen, wird es auch mit dem Blutzucker passieren. Im Moment, ne, das können wir vielleicht gleich nochmal, lass uns das auch nochmal erklären mit diesem Sensor, das haben wir jetzt immer nur so reingeworfen. Im Moment können wir den Blutzucker schon recht niederschwellig messen.
Mhm.
Und das ist schon mal so der erste Punkt. Ich finde, alles, was wir schon mal messen können, ist sehr machtvoll. Und, das habe ich eben schon andeuten lassen, der Blutzucker ist höchst individuell, ist von unserem Lebensstil total zu beeinflussen. Und warum ist er jetzt so wichtig? Auch das haben wir schon so ein bisschen rausgearbeitet. Er macht jetzt unmittelbar was mit unserer Energie, wie wir uns jetzt fühlen. Und dadurch ist er, zumindest aus meiner Perspektive, ein massiv cooler Marker für langfristige Verhaltensänderungen.
Ah, okay.
Weil wenn ich jetzt mich besser fühle, wenn ich was ändere, wenn ich meinen Kaffee mit Kuh- oder Mandelmilch trinke und dann gut über den Vormittag komme, dann fühle ich mich schon mal besser an dem Tag und das führt dazu, dass ich morgens wieder so mache und wieder so mache. Und das ist ja der heilige Gral, Verhaltensänderungen ist ja in der Prävention, in der Longevity-Medizin eigentlich das, was wir wollen.
Und ehrlicherweise jetzt mit in Kombination aller Lebensstilfaktoren, es ist auch einfach nicht gesund, um 16 Uhr Nickerchen machen zu müssen oder 17 Uhr so, ne? Weil man
genau, also das ist so das Weitere, was ich auch cool finde. Man denkt ja bei Blutzucker, okay, hat mit Ernährung zu tun. Hat's ja auch. Hat aber auch damit zu tun, wie habe ich geschlafen oder wie werde ich schlafen. Hat damit zu tun, wie habe ich mich bewegt, wie viele Muskeln habe ich, wie viel Speicher habe ich eigentlich für meinen Blutzucker. hat mit meinen Hormonen zu tun. Also es ist so ein sehr cooler Connector, hat mit Stress zu tun. Du siehst einen Stress-Spike, also einen Anstieg.
Sieht man das darin auch, okay.
Was ja insofern cool ist, wenn ich zum Bus renne, will ich ja, dass der Blutzucker ansteigt. Wenn ich irgendwie HIIT-Training mache, will ich ja, weil Energie wird schnell freigestellt, will ich ja, dass Energie bereitgestellt wird. Aber es gibt halt auch Stressoren, die merken wir gar nicht so, ne? So diese chronischen, das haben wir auch schon mal viel über Stress gesprochen. Und die siehst du, dass dann komplett deine Baseline vom Blutzucker höher ist. Und das sind alles sehr potente Marker, wo ich so denke, also von den Markern, die wir haben, die wir messen können, ist es höchst personalisiert, verbindet unsere Lebensstilsäulen. Und das ist natürlich mir immer wichtig, es hilft bei Prävention. Weil wenn wir immer weiter das haben, ne, dieses Beispiel, wir schütten rein, Insulin kommt nicht hinterher. Irgendwann sagen die Insulin-Bausternchen so, ich habe genug Glucose und werden resistent. Und das ist das Problem. Ne? Insulinresistenz ist nämlich die Vorstufe zu Diabetes.
Genau.
Und deswegen ist es auch ein ganz wichtiger Präventionsmarker. Jetzt kann man wie immer alles auf die Spitze treiben. Man kann natürlich nur auf Blutzucker optimieren. Ich sehe es als eine wichtige Komponente, wo man ganz viel über sich lernen kann. Und von vielen, ich habe auch schon viele Tracker probiert. Ich bin ja wieder sehr zum, okay, ich will eigentlich mehr fühlen und so in mich hören. Aber natürlich habe ich viel ausprobiert und wenig hat so krass sich in meinen Kopf eingebrannt, wie dieses unmittelbare, ich messe meinen Blutzucker, ich sehe eine Minute später, was passiert. Ich sehe, was für Hacks, was für Kombinationen ich machen kann. Und das, wenn man ein etwas visueller Mensch ist, ist, glaube ich, auch was sehr, sehr, sehr Potentes. Ich weiß nicht, wie es dir so ging.
Ja, wenn es aber, um es so in die Praxis zu führen, ne, um nochmal einfach ne, beim Thema dann auch Kohlenhydrate, weil das für die meisten Leute super greifbar ist, zu bleiben. Also, du würdest schon sagen, liebe Dr. Med.Annelat, dass es ein bisschen bessere und ein bisschen schlechtere Kohlenhydrate gibt. Ne? Also, es ist No-Carb ist nicht so empfehlenswert, weil nicht leicht ne, nachhaltig umzusetzen. Ja. Slow Carb ist mit Hypothese Geschmacksanpassung, ja, also braune. Also
wir haben ja jetzt immer nur das doofe Beispiel weiße Pasta, Vollkornpasta, ja. Slow Carb oder Vollkornprodukte, ne, das ist im Brot ein Thema.
Ja.
Wir können aber auch zum Beispiel Hacks anwenden, wie Pasta kochen und am nächsten Tag nochmal aufwärmen, damit resistente Stärke entsteht,
okay.
Was einen geringeren Blutzuckeranstieg macht. Gemüse, Obst, Vollkorn, Hülsenfrüchte, all das sind die etwas komplexeren Kohlenhydrate.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ne,
weil und das ist doch ein schöneres Wort, ne? Das sind nicht die guten und die schlechten.
Okay.
Sondern das sind einfach die, die dem Körper es generell etwas leichter machen, dass der Blutzucker nicht so ansteigt, sondern dass der sanfte Wellen macht. Und das wollen wir haben.
Und wir wollen den Körper ein bisschen arbeiten lassen.
Wir wollen ne? den Körper arbeiten lassen und wir wollen dem Körper Kohlenhydrate geben. Das ist gerade für Frauen auch extrem wichtig.
Okay. Bevor wir zu dem Thema Frauen kommen, einmal kurz komplexe Kohlenhydrate, damit wir das einmal nur einfach auch besprochen haben. Sind das Erdbeeren? Ist das Frucht, Gemüse?
Genau, also habe ich ja gerade gesagt, ne? Ja. Vollkorn, Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst, das sind alles Beispiele für komplexere Kohlenhydrate, wohingegen klassisch Weißmehlprodukte, Zucker, also Süßigkeiten. Also Hanuta ist jetzt kein komplexer.
Okay.
Kein komplexer Baustein.
Und um jetzt eine elegante Überleitung zu dem Frauenthema zu machen, ist Hanuta für Frauen und für Männer genauso schlecht?
Ja. Ich glaube, ich bin nochmal so auf dieses Frauenthema einfach, habe ich jetzt nochmal aufgegriffen, weil ich einfach gesehen habe, auch bei unseren Nutzerinnen, bei Hello Insight, natürlich auch an mir selbst, an Kolleginnen, an Freundinnen immer merke, da ist nochmal so eine etwas komplexere Komponente drin. Ne? Die ist einfach unsere Zyklusgesundheit, unsere Fertilität. Das ist einfach nochmal ein Faktor, der sich im Blutzucker widerspiegelt. Und bei Frauen ist ja Low Carb auch ein großer Trend gewesen. Wir sehen aber ganz viele Probleme, wenn zu wenig Kohlenhydrate konsumiert werden. Das ist quasi, der Zyklus ist eigentlich wie so ein Vitalitäts- und Biomarker, was das angeht, weil wir können dann auch wirklich Zyklusstörungen sehen, wenn wir zu wenig Kohlenhydrate konsumieren. Deswegen, ne, ruhig komplexe Slow Carb, aber nicht eben dieses extreme Beispiel wie Atkins Diät, sondern ruhig mal auf so 100 Gramm pro Tag gehen oder sowas. Ne? Also das ist mir einfach nochmal wichtig. Und was mir auch nochmal vielleicht wichtig ist, damit wir es nicht vergessen, ist, wie genau messen wir es eigentlich? Mhm. Willst du es versuchen, direkt in Laiensprache zu formulieren oder?
Wie man Kohlenhydrate verarbeitet?
Nee, wie man den Sensor am besten beschreibt.
Ja.
Bevor ich hier wieder zu kompliziert werde.
Okay. Also, für die Menschen, die eine medizinische Ausbildung wie ich haben, Also im Kern ist es so ein kleiner Sensor mit so einer Pieksenadel drin. Ne? Die wird dir dann von deiner netten Podcast-Kollegin in den Arm gerammt.
Oder man, wenn man sich traut, macht man es selber?
Niemand macht das selber. Und dann macht man das da so rein. Den trägt man dann zwei Wochen, würde ich mal sagen. Ne? Viele Leute kennen das Gerät auch aus einem anderen Kontext. Ich hatte es so eben aber auch schon angeteasert. Wenn ich in der Sauna oder in der Therme bin, dann fragen Leute immer so, ob ich Diabetes habe, ne? Weil es, glaube ich, derselbe Tracker ist.
Den genau, man quasi also daher hat. Kommt die Technologie, die ist wahnsinnig cool. Für Menschen mit Diabetes ein Life-Changer. Und dann, du kannst dir vorstellen, sonst musstest du immer deinen Finger pieksen. Mhm. Und jetzt misst du ja, das ist ja so ein Sensor, den du je nach Hersteller 10 Tage, 14 Tage hast, genau, an deinem Oberarm, wie du es berichtet hast, die er selber angebracht hast oder hast anbringen lassen. Und dann misst er halt rund um die Uhr in Echtzeit 24/7 deinen genau. Blutzucker. Und für Menschen, die Angst vor einer Nadel haben, die Nadel hilft, ich sag mal, wie so ein Eierpiekser beim Einbringen. Ne? Das ist ja so ein kleines Gerät. Und dieser 5 Cent große Sensor bleibt, aber die Nadel bleibt nicht in deinem Arm. Da ist nur so ein Mini-Haar, so ein Filament. Und das ist sozusagen unter der Haut und misst dann ganz präzise ist der Gewebszucker. Wir sagen zwar immer Blutzuckermessung, aber es ist sozusagen aus dem Blut diffundiert, ist ins Gewebe und das wird gemessen. Aber wir wissen, das ist eine gute Annäherung. Das ist nicht 1:1, das ist ja auch immer so ein Vorwurf, dass wir Blutwerte nicht mit Gewebswerten vergleichen sollten und können. Sehe ich auch total so. Wir können aber natürlich intraindividuell die Kurven und Trends trotzdem total gut ablesen. Und darum geht's.
Und das Coole daran ist tatsächlich, diese Kurven und Trends, man verbindet das mit einer App über Bluetooth. Ja? Mhm. Und dann hat man wirklich eigentlich wie so ein kleines Gaming-Interface auf seinem Handy und kann dann wirklich so sehen, wie sich quasi der Blutzucker über den Tag verteilt. Und kann ich ja, wisst ihr ja, hört ihr ja schon ein paar Episoden zu, ich bin natürlich so ein AB-Tester. Ja. Ich habe dann quasi natürlich in der ersten Woche auch alles in mich reingeschaufelt, was es halt gab, einfach weil ich so interessiert war, wie das halt auf den Blutzucker halt geht. Ne? Wie sehr kann man seinen Score, ne? Also man hat dann so ein Farbsystem, grün ist so bis gut, so gelb ist so okay, jetzt vielleicht abends nicht mehr noch Tiramisu essen, Turnen und rot, ist halt wirklich so, okay, den Tag heute kannst du knicken, morgen nochmal neu anfangen. Und teilweise habe ich schon um 11.20 Uhr oder sowas, ja, weil ich irgendwie einen falschen Proteinshake mit Banane und lalala reingemacht habe, war ich schon rot. Ne? Also war der Tag schon gegessen. Aber man kann das echt gut machen. Es ist eine sehr spielerische Art, seinen Körper kennenzulernen.
Ja.
Und wenn man dann noch einen tollen Podcast-Co-Host, noch eine tolle Ehefrau zu Hause hat, die dann erkennt, ah, hier ist ein Versuchskaninchen, dann kauft die noch mal im Supermarkt Sachen ein, die man dann essen soll, um zu gucken, was dann rauskommt. Also das ist...
Ja, und nächstes Mal testet ihr es mal zusammen, ne? Weil das ist auch sehr cool und ich finde auch entlastend, weil ich liebe auch, dass du sagst, das ist spielerisch, macht Spaß. Klar, experimentieren ist das Beste. Ich probiere mal alles Mögliche aus. Ne? Irgendwie, die Woche gab es Käsekuchen, dachte ich so, okay, wie machst du es jetzt am besten? Probier's mal deine Hacks aus. Und ich habe einfach wunderschön nach dem Mittagessen diesen Käsekuchen gegessen und null Blutzuckerspike und Anstieg. Und dann dachte ich mir so, das ist doch auch mal cool zu merken, wie Sachen halt, das meinte ich eben mit dem Integrieren, nicht immer was weglassen und restriktiv. Du kannst natürlich auch so einen Score optimieren, indem du einfach sehr protein- und fettreich isst, wenig Kohlenhydrate und versuchst im grünen Bereich die ganze Zeit zu bleiben. Aber das ist ja sehr eng und sehr wenig lebensnah. Und deswegen finde ich es cooler auszuprobieren, was sind smarte Kombinationen.
Und ich finde es wichtig, was du auch gesagt hast, eigentlich müsste meine Frau auch dieses Gerät halt machen, weil es total individuell. Ne?
Also zum so Beispiel, individuell.
Das ist ja, und da nochmal schon mal Shoutout an unseren Partner Performula, ne, die ja wirklich auch individuelle Supplements, Mikronährstoffe auch liefern. Ich habe schon gemerkt, dass manche Sachen für mich signifikant, das ist wie so Trump-Zolltarif, ja, dicker reinhauen in vielerlei Hinsicht als zum Beispiel andere Sachen, von denen ich das nicht gedacht hätte. Also Beispiel, für mich ist der Ober-Ober-Ober-Killer, ne? Also ist wirklich eine Garantie darauf, dass ich dick werde, wenn ich abends so Müsli esse, sogar Hafermüsli. Mhm. So, ne? Ich hatte mal eine Zeit im Studium, da hätte ich den ganzen Tag Cornflakes essen können, weil es so lecker ist. Mhm. Ja, aber das ist zum Beispiel so, das ist die Garantie dafür, dass ich 5 Kilo...
Frosties oder welche?
Ich alles, ne? Aber so wirklich so mit dem Äffchen, ne, die Chocos und die Rings und die Honey Rings, egal.
Aber ich würde fast denken, dass viele Leute da nicht so gut mit gesundheitlichen Werten drauf reagieren.
Aber für mich ist halt richtig, richtig krass. Ne? Das merke ich tatsächlich. Das ist manchmal nicht so schlimm wie zum Beispiel Reis. Ne? Ist nicht so schlimm wie Brot und ist nicht so schlimm wie weiße Nudeln, ne? Dinkelnudeln. Ne? Müsli ist für mich so der Endkiller. Mhm. Und das ist total wichtig. Deswegen da eben auch in unseren Partner Performula, jeder Körper, und wir haben das Thema Frau und Mann, also wir haben ja auch unterschiedlicherweise für alle, die zugucken, wir haben unterschiedliche Phänotypen, Anne und ich. Ne?
Also man könnte auch denken, wir sind Geschwister, aber...
Ja, und das dann eben auch zu analysieren. Wir haben jetzt über das Thema Kohlenhydrate und Carbs viel gesprochen. Das ist so, ich glaube, ne, etwas, was so jemand kennt und was mal verteufelt worden ist und jetzt so ein bisschen, ne, ich sag mal, mehrdimensional anguckt. Es gibt ja ein, sind das Makronährstoffe, ne, was ja gerade so das Ding schlechthin ist. Das ist ja auch ein Business-Podcast. Ne? Und wenn ich mir angucke, so welche Menschen verdienen gerade am meisten Kohle, berechtigt oder unberechtigt, werden wir jetzt herausfinden, dann sind das alle Leute, die Proteine auf ihre Produkte schreiben. Ne? Protein-Joghurt, Protein-Pudding, Protein-Supermahlzeit, Protein-Riegel, ne? Mit extra Protein. Erklär doch mal, woher kommt jetzt dieser Hype mit den Proteinen? Ja? Ich bin ein großer Gläubiger. Ich kaufe alles, wo es draufsteht.
Oh, wieso wundert mich das gar nicht? Ja? Das wundert mich so gar nicht.
Ich hab Grießbrei mit 40 Gramm Protein, Schoko Special mit 40 Gramm Protein. Ja.
Und hast du geguckt, was da sonst noch so drin ist? An Süßungsmitteln oder so? Noch nicht.
50 Gramm Proteinriegel. Ja, zwei. Also das ist also, aber so wie ich das sehe, und ich bin ja Marketier.
Und Marketingopfer auch scheinbar.
Und Ökonom, ja. Angebot, Nachfrage. Zu viele Produkte im Markt, da heißt, da ist Nachfrage.
Mhm.
So, tell me.
Ja, der Hype ist real. Also das ist sicherlich einer unserer Makronährstoffe. Ne? Also Kohlenhydrate, Fette, Proteine sind ja unsere Makros, der wirklich gar kein Imageproblem gerade hat. Der Hype ist da überall. Natürlich, und das ist auch was wirklich funktioniert, Proteine halten uns satt. Die sind auch eine Energiequelle, aber primär sind die ja erstmal ein Strukturfunktionsbaustein unseres Körpers. Und wir merken aber, wenn wir proteinreich essen, und das ist natürlich im Blutzuckerkontext auch empfehlenswert, bleiben wir länger satt. Und das ist ein ganz, ganz spannender Faktor. Also ich bin total auch Protein-Fan und auch happy, dass das so ein Thema ist. Und frage mich auch bei Hauptmahlzeiten immer, wo sind meine Proteine? Where's my protein? Einfach weil es gibt eine ganz spannende, das heißt Protein Leverage Hypothesis. Es ist eine Studie, da gibt es auch eine ganz coole Abbildung zu, dass der Körper darauf wartet, eine bestimmte Proteinmenge zu haben, um überhaupt dieses Sättigungssignal zu stellen.
Ah, also ein Threshold schaffen.
Genau. Und das ist natürlich was ganz cool ist. Jetzt würde ich mich natürlich freuen, wenn man Proteine in die Mahlzeiten integriert mit recht natürlichen Produkten. Ich meine, du isst doch auch noch sonst Proteine, oder? Also isst ja jetzt nicht nur die Joghurts und die...
Ja, also klar, natürlich. Ich gucke, dass ich... Where's my protein ist auch eine meiner Grundregeln. Also ich gucke immer, dass Tofu... oder Hühnchen oder sowas da ist. Wir essen natürlich auch sehr viel vegetarisch. Und ich gucke auch immer, dass ich eine bestimmte Anzahl pro Mahlzeit an Proteinen gewährleiste.
Ja.
Plus die Proteine, die ich sonst noch quasi im Supermarkt dazu kaufe, weil die irgendwie lecker aussehen. So, ne? Aber ich habe ja gelernt von der Faustregel her, dass irgendwie pro Körpergewicht eine bestimmte Anzahl an Proteinen pro Tag zugeführt werden muss. Vor allem, und dann werden wir gleich noch mal mehr drüber sprechen, wenn man halt Sport macht. Also ich will ja auch ein bisschen, das sieht man im Podcast jetzt noch nicht so gut, aber ich will ja Muckis aufbauen. Ja, das, und da brauchst
ist du
ja
auch. Ist einfach Oversize, auch was du immer trägst, ne?
Ja, das ist, weil der Überraschungseffekt danach kommt, wenn dann die Muckis rauskommen.
Und wann genau? Wann genau? Zu deinem 40. oder?
Zu meinem 40., an dem ich aber offiziell 30 sein werde.
Genau, ja, also deswegen wollte ich dir noch mal erwähnen.
Ja, warte ab. Dann machst du und da ist es ja schon gelernt, dass man Proteine als Eiweißshake zum Beispiel halt trinkt. Ne? Ja. Also das ist ja etwas, was ich auch schon seit 15, 20 Jahren kenne. Aber Proteine sind nicht nur für den Muskelaufbau wichtig, habe ich gelernt, sondern auch für den Muskelerhalt. Ne? Ich wusste gar nicht, dass man, wenn man nicht genug Proteine isst, dass das schlecht ist.
Genau, also Proteine sind sowieso total multifunktionell, das ist irgendwie ganz cool. Wir dachten genau immer Proteine, Muskeln. Ja. Aber die helfen für unsere Cortisol-Level, für unsere Hormon-Level. Sie sind Bestandteil von unseren Nägeln, Haaren. Also die sind echt, Proteine sind cool und Proteine sind wichtig. Und genau, man kann so ein bisschen berechnen, wie viel man so braucht. Auch da bin ich eher so Freund von so Daumenregeln. Kann man sich schöne Cheat-Sheets raussuchen im Internet. Aber vielleicht wäre es nochmal wichtig, darüber zu sprechen, wie kann man sich so einem Bedarf annähern. Weil ich glaube, da gibt es auch ganz schön viel Halbwissen zu. Und natürlich wirklich gerne...
2 Gramm pro Kilogramm, Leute.
Die Meinung gibt es unter anderem auch, genau. Und wirklich auch nochmal zu überlegen, selbst vegane Ernährung ermöglicht sehr gut, Proteine aufzunehmen. Ne? Weil sonst hieß ja immer nur, tierische Proteine sind wirklich so richtig bioverfügbar. Aber wenn man da ein bisschen Variation abschafft, dann ist das genauso möglich. Und das ist aber mir total wichtig, dass man nicht immer nur auf die Riegel, Shakes und Proteinprodukte geht. Die sehe ich immer als Add-on. Natürlich kann man sich, wenn man das Frühstück sonst nicht hinkriegt, Proteine genug noch mal ein bisschen Proteinpulver einrühren. Aber immer erstmal Real Foods.
Aber trotzdem kleiner Hack. Ich hoffe, ich bin gar nicht sicher, ob es Real Food ist. Aber was ich jetzt zum Beispiel immer mache, ist, aber wirklich geiler Trick, Leute, in so gewissen Gerichten ein bisschen Hüttenkäse reinzumachen.
Ja, das ist Real Food.
Okay, yes. Ja, so, ist relativ geschmacksneutral, gibt eine Energie, ne, baut die Muskeln so ein bisschen mit auf. Das heißt, ein bisschen in die Soße, ein bisschen Hüttenkäse reinzumachen, ja, oder hier nochmal so ein kleiner Snack.
Ja.
Ich bin gerade ein bisschen stolz darauf, dass ich weiß, was Real Food ist. Aber Hüttenkäse, mega.
Ich muss auch sagen, dieses Thema ultraprozessierte Nahrungsmittel, da gibt es auch selbst in der Wissenschaft Unklarheiten drüber, ne, weil man hochverarbeitete Lebensmittel, wenn du die kaufst, ist es relativ klar, aber auch die eigene Zubereitungsform war auch was. Also die Verwirrung ist nicht nur bei dir dann da. Und ja, genau, so ein Becher Hüttenkäse, wie man den normal so kauft, das sind genau 30 Gramm Proteine. Noch ein Hack, wenn wir schon beim Kochen sind, Pastasoßen kann man super anreichern mit Bohnen. Lecker. Wirklich, also ausprobieren für Leute, die offener sind als Toren. Super Hack, auch da kann man super Proteine integrieren. Also in Soßen, in Salaten, dass man da auch nochmal schaut.
Ja, aber ich finde generell, also Bohnen in Soße fühle ich nicht so sehr, aber ich finde Hülsenfrüchte generell im Salat
kannst
oder
auch
so neben einem Snack.
Zur Soße, aber wobei, ist doch wie so ein schöner Eintopf, so ein Bohneneintopf, ganz klassisch.
Okay.
Naja gut, also
aber
du isst dein, was war es für ein Sandwich? Pork-Sandwich und... Sprechen wir anders.
Du wirst sehen, in ein paar Wochen Muckis. Also Proteine gerade, super Hype-Thema gerade, ne? Und dann würde ich eigentlich schon fast zum nächsten eigentlich gehen.
Stopp, wir haben noch was versprochen. Wir wollen ja nochmal ausrechnen oder zumindest eine Daumenregel geben, wie viel Proteine. Du hast jetzt was von 2 Gramm gesagt, weil du so ein Leistungssportler bist?
Weil ich ein Bodybuilder bin, wie du sehen kannst, ja. Okay, fairerweise weiß ich, dass es nicht immer bei jedem 2 Gramm sein muss pro Körpergewicht.
Genau, ne? Also es gibt damals ganz klassisch konservative Sichtweise der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Was man festhalten kann, Aktivitätslevel ist sozusagen entscheidend davon, wie viel Bedarf wir haben. Als sicher gilt in Studien bis zu 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und ich finde, das ist vielleicht zum Rechnen so ein ganz gutes Beispiel, wenn wir jetzt eine Frau von 60 Kilogramm sind, dann nehmen wir mal den Faktor 1,5, also 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, dann sind wir bei 90 Gramm Protein pro Tag. Kriegt das erstmal unter.
Das ist nicht so einfach. Also bei mir wäre das ja, und da hatte ich ja auch eine Analyse von Performula, ne?
Ja.
Dass ich tatsächlich bei mir eher bei so High-Intensity-Days, ne, 2,2 Gramm essen soll. Ne? Also wenn ich halt wirklich Muskelaufbau machen soll, weil die Idee gerade ist, dass du umso mehr Muskeln du hast, umso eher verbrennst du auch Fett, ne? Weil diese Muskeln ja auch natürlich auch bedient werden müssen, ja, vom Körper. Und diese 2,2, das ist jetzt bei meinem Gewicht, sind das halt 150 Gramm Proteine, die ich pro Tag essen muss.
Das ist so viel.
Das ist halt so viel. Ne?
Und ein ganz großer Fehler, das ist mir auch nochmal wichtig, Menschen denken oft, dann mache ich mir einen Shake, wo 100 Gramm drin sind und so. Ganz wichtig, und das zeigen die Studien, ihr müsst es über den Tag verteilen. Deswegen sind diese 30 Gramm, ne, einfach mal googeln, 30 Gramm Cheat-Sheet Proteine, da kommt der Hüttenkäse, da kommt auch die Eier. Aber weißt du, wie viele Eier 30 Gramm Proteine sind?
Glaube ich, 8 oder so.
Ne? Ja, 5 bis 6, so kann man mal mit rechnen.
Also je nach S oder M oder so.
Genau, je nach Größe, aber jetzt nicht so, ich esse 2 Eier und dann habe ich das in der Mahlzeit. Ich finde, das ist ganz wichtig, sich da einmal so ein bisschen so zu überlegen, dass 30 Gramm pro Mahlzeit echt schon Brett ist sozusagen. Und es ist aber wichtig, halt zu sagen, ich verteile es über den Tag, weil so kann der Körper es auch gut aufnehmen.
Generell wichtig, und das habe ich auch, ne, schaut an den Performula gelernt, dass es gewisse Nährstoffe auch ihr Tageszeitfenster haben. Mhm. Ne? Also ich habe mir zum Beispiel früher immer alle Supplements,
ja,
zur gleichen Zeit reingehauen. Mhm. Ja? Da wusste ich zum Beispiel nicht, dass es wie bei Fantasy-Spielen und Pokémon und sowas gibt, so gewisse Kombinationen.
Ach so,
jetzt,
ja,
guckst du mich so komisch an.
Nee, ich dachte, was kommt jetzt, aber sehr gut, weiter so, ja.
Also zum Beispiel Magnesium und Zink soll man nicht gleichzeitig nehmen.
Ja, Magnesium ist so riesig, ne? Das muss man am besten als allerletztes am Tag nehmen.
Genau, und bei Pokémon ist es auch so, dass halt manche Elemente nicht gut für andere Elemente
sind. Ja, macht Sinn.
Verstehst du, Feuer, Wasser und so.
Nee, verstehe ich voll, ja.
Genau. Pokémon, gutes Stichwort für die Überleitung zu Ballaststoffen. Ne? Das wollte ich nochmal kurz drüber sprechen, weil ich glaube, das ist, glaube ich, so ein Thema, wo sich die Leute nicht gut auskennen. Also ich kenne mich fast gar nicht. Also ich weiß, dass Ballaststoffe Gemüse sind, ne?
Ja.
Und ich weiß, dass man Ballaststoffe braucht, um besser. Du hast das Wort. Leute, Anne hasst das Wort.
Bitte, ja? Sag's doch einfach nicht.
Doch.
Sag's doch einfach mit einem erwachsenen doch. Mensch.
Damit man besser Kacki machen kann, ja, braucht man Ballaststoffe. Aber wofür sonst?
Eigentlich, wenn man jetzt über Hype-Themen spricht, das finde ich echt immer so funny. Also Proteine ist ja ein wichtiges Thema, haben wir gerade besprochen. Die allerwenigsten Leute haben Proteinmangel. Also die wenigsten Leute sind so krass aktiv, dass die über den Bedarf da hinaus nochmal krass supplementieren müssen. Aber irgendwie haben alle richtig Bock, auf Proteine zu gehen. Ballaststoffe, da haben wir einen ganz schönen Mangel. Wir sollen ungefähr 30 Gramm Ballaststoffe am Tag zu uns nehmen. Und zumindest in Deutschland, die Zahlen, die ich so kenne, sind so, und ich denke, das ist fast eine Überschätzung, 18 bis 23 Gramm pro Tag. Das ist gar nicht so viel, was wir da abdecken, ne? Viele Leute wahrscheinlich nur so die Hälfte der Menge.
Das Gemüse, ne?
Genau, unter anderem Gemüse, also unsere Vollkornprodukte, da kommt sowas wie Samen natürlich und Saaten ins Spiel, ne? Das wissen wir alle, wenn wir das schön ins Frühstück machen, dann ist auch unser Stuhlgang angeregt. Das ist ja so ein bisschen das, auch die Erfahrung, die du schon mitgeteilt hast, dass das hilfreich ist.
Was wichtig und gesund ist?
Das ist wichtig und gesund, genau, ne? Also Ballaststoffe und, also ich bin ein riesiger Ballaststoff-Fan, da gibt's verschiedene Arten auch. Aber letztlich geht es darum, das sind unverdauliche pflanzliche Bestandteile, die teilweise eben im Magen-Darm-Trakt nicht runtergebrochen werden, die dann den Stuhl eindicken, aber auch die Darmmotilität, das heißt die Bewegung im Darm, anregen können. Und das ist ja wichtig und gut. Sie sind auch Futter für unsere Darmbakterien.
Warum ist unverdaulich etwas Gutes? Unverdaulich hört sich jetzt erstmal blöd für mich an.
Genau, weil es halt, das, was ich gerade gesagt habe, durch den Darm dann durchgeht, dann auch irgendwie Futter für die Darmbakterien sein kann. Und das ist ja was wir haben wollen, so ein Präbiotisch, ne? Dass die dann auch irgendwie noch was Gutes sozusagen abkriegen. Und es ist einfach wichtig, dass wir regelmäßige und gute Verdauung haben, genau. Und das ist natürlich irgendwie so ein Thema, das gar nicht so sexy ist wie Proteine, aber unglaublich wichtig ist. Unter anderem, ne, wir erinnern uns an unseren kleinen Hack ganz am Anfang, Blutzucker, wo es um Ballaststoffe ging. Das ist ja der Nummer 1 Blutzucker-Hack, der ich sagen würde, auch einfach funktioniert und der halt diesen geilen Mehrwert hat, dass wir eben noch mehr Ballaststoffe, eben Plant Points, das sind ja diese Pflanzenpunkte, im Tag zu uns nehmen.
Ja, wo wir hatten ja eben bei Blutzucker darüber gesprochen, dass du findest, dass das ein wichtiger Marker ist. Ne?
Ja.
Jetzt komme ich mit meinem Wissen und ich stelle eine Hypothese auf, ich weiß nicht, ob die evidenzbasiert ist, was für mich auch ein wichtiger Gesundheitsmarker ist, ist tatsächlich, und sag's extra jetzt für dich, ja, der Stuhlgang. Ne? Also ich habe mir angewöhnt, immer zu gucken, wie sieht das aus, wie ist die Konsistenz und sowas, ja, und ne, also wenn es total fluffig und flüssig ist, nicht gut, Leute, ne, wenn es schwarz ist, ne, und hart ist auch nicht gut, ne, also es muss, ich sag mal, eine Play-Do, jetzt nennen wir echt viele Marken heute wieder unbezahlt, ja, aber so, ne, wirklich so, ne, eine Wurst, ja, die so rauskommt. Und wenn es nicht gut ist, esse ich Ballaststoffe, dann esse ich Gemüse, das ist quasi für mich so das erste Ding, um meine Darmflora, ja, quasi zu reparieren. Und das ist wirklich auch ein Gesundheitsmarker.
Ja.
Der kostet nichts.
Ja.
Den kann jeder ohne Tech und Geräte angucken.
Voll.
Ist einfach ein Blick in die Toilette.
Absolut. Ist gut, dass du da mal hinguckst. Und da gibt es so eine genannte Bristol Stool Scale.
Wer ist der Arzt hier?
Ja, genau. Also ich bin schwer beeindruckt. Das ist auf jeden Fall gut. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und genau, da gibt es wirklich, ne, man kann das, wer noch nicht so eine Idee hat, ich finde, du hast es sehr gut rübergebracht, kann das auch mal googeln. Bristol Stool Scale. Da gibt es von 1 bis 7 verschiedene Bilder. Und man soll so im Bereich 3 und 4 sein. Das ist genau, wie du es beschrieben hast, von sehr flüssig zu eben wirklich klein und nicht sehr geschmeidig. Und das ist ein Wert, den man sehr beeinflussen kann durch, genau, Ballaststoffe, Trinkmenge und der uns einen wirklich guten Index auch dafür gibt.
Stimmt, Trinkmenge auch super underappreciated, ne? Auch Riesending. Also auch für Schlaf und Recovery ist viel Trinken tatsächlich, hydriert sein über die Nacht ist auch ein Game Changer.
Genau, also das, ne, also das ganze Thema sozusagen Flüssigkeitsmanagement, Elektrolyte, also es gibt ganz viele spannende Themen dazu. Bevor wir jetzt die Ballaststoffe schon wieder dismissen, weil die so langweilig sind, die sind natürlich auch noch aus einem Grund besonders wichtig. Die machen uns nämlich maximal satt. die sind für die Sättigung zuständig. Auch eben, weil sie diese unverdaulichen Bestandteile haben.
Dann ist der absolute Trick, dass man während man kocht Gemüse snackt,
ja,
um sein Blutzuckerachterbahn-Kurve zu moderieren, ja, oder flach zu halten. Dann isst man Proteine, dann hat man schon relativ viel Sättigung und dann kann man in den Genussmodus gehen, ja, für die Pasta Bolognese.
Also könnte man fast glauben, du hast dir jetzt einen Blutzucker-Hack ausgedacht, der auch noch viele andere Gesundheitsbenefits abdeckt.
Willkommen zu dem Arzt und der Nerd, der Podcast mit Tornhühn und Tornhühn.
aber ganz logisch alles, ne? Nochmal, das ist ja nicht Rocket Science, sondern es ist ja cool. Also, where's my protein? Und um die Ballaststoffe noch einmal hier so einzubinden, where's my rainbow? Ne, weil Ballaststoffe ist Gemüse, Vollkornprodukte, Nüsse etc. Aber bunt, denkt bunt. Das frage ich mich bei jedem meiner Mahlzeiten. Das sind die zwei Dinge, wie mein Teller aussehen soll.
Das ist auch, glaube ich, eine der wichtigsten Regeln, wenn man durch so Buffets geht. Mhm. Ne, dass man guckt, dass man sich in dem Salatbereich ne, mindestens, glaube ich, 12 Farben oder sowas halt zusammen.
Ja, also man kann mal ruhig anfangen, ne? Entspannt anfangen, aber gibt's natürlich, also beim Frühstück kann man ja schon anfangen, sich irgendwie seine Nuss- und Saatenmischung vorbereiten. Ne? Das sind das, was ich meinte mit Plant Points, Pflanzenpunkte. Wir sollen ja 30 verschiedene Pflanzenpunkte pro Woche zu uns nehmen.
Pro Woche?
Da fangen die Leute ja vom Hocker irgendwie, wenn ich das sage. Aber wenn wir das mal so ein bisschen aufbrechen und wissen, dass Kaffee dazu zählt, Gewürze dazu zählen, Saaten, Samen, dann wird das schon ein bisschen niederschwelliger. Und dann, genau, wenn man an so ein Buffet geht, dann nimm doch irgendwie 2 Farben von der Paprika. Übrigens das Vitamin-C-reichste Lebensmittel.
Paprika?
Mhm, nicht die Zitrone.
Ah, krass. Das heißt, wenn ich ein Pokémon bin und ich will meine 30 Plant Points sammeln. Ne, dann Banane, Boom 1, ne, Nüsse, Boom 2, genau. Ja, dann Apfel, Boom 3.
Genau, dann nimm doch einen roten und einen grünen Apfel, dann hast du so.
Roter, grüner Apfel und
2 verschiedene Plump, weil Farbe ist die Sprache der Pflanzen und so kann man sich so ein bisschen durch. Und einfach mal ausprobieren, ne? Nochmal auf dem Salat ein bisschen Kürbiskerne drauf. Ja. Dann vielleicht, also einfach, genau, deswegen so Salatbuffets sind eigentlich super. Da gibt's nur ein Kaviar, das hast du vielleicht auch rausgefunden, wie, wenn man irgendwo essen geht.
Dressing?
Ja.
Dressing böse, ne? Olivenöl gut.
Genau, also Essig und Öl normalerweise eigentlich gut machbar. Bei Dressings muss man so ein bisschen gucken, weil manchmal wundert man sich so, hä, wieso habe ich einen krassen Blutzuckeranstieg, ich habe einen super Salat mir gemacht und dann ist es halt irgendwie einfach sehr viel Zucker an einem Dressing gewesen. Das ist ja super vermeidbar, indem man sich das selber...
Ja, ich hatte mal eine Phase, wo ich dachte, der McDonald's-Salat mit dem Dressing und den Chicken Nuggets drin ist gut, aber das war ein Fehler. Aber Olivenöl, ne, das ist dann um vielleicht das Thema da noch einmal, dann haben wir glaube ich auch einmal, ne, müssen wir auch gar nicht in der Tiefe, weil Fette kennen die meist, also ich glaube viele Leute wissen, was böse Fette sind. Willst du vielleicht noch einmal kurz sagen, warum Fette lebensnotwendig, also warum man sie irgendwie trotzdem braucht, ne? Und was vielleicht die, du sagst ja, man darf nicht in gut und böse unterscheiden, dann sagen wir doch nützlich und unnützlich und komplex. Gibt es komplexe und komplexe Fette?
Also die Fette sind ja nochmal genau der Makronährstoff, der besonders energiedicht ist, ne? Und der ist wichtig für unsere Hormone, für unsere Zellmembran. Das ist auch so ein ganz, ganz essentiell. Und es gibt ja unsere fettlöslichen Vitamine, ne? A, D, E, K. Das brauchen wir einfach, um diese aufzunehmen. Fette sind also erstmal gut. Dann gibt's eben genau die ungesättigten, gesättigten Fettsäuren. Bei den ungesättigten hast du Olivenöl schon erwähnt, ne? Die sind toll, zum Beispiel Olivenöl jetzt in unser Dressing zu machen oder so. Ich glaube, was man schon sagen kann, Lebensmittel, die man reduzieren sollte, sind die sogenannten Transfette. Mhm. Und das ist, finde ich auch wirklich sehr traurig, sind halt sehr frittierte Dinge. Ja. Pommes, nicht gut, da können wir auch uns nicht schönreden. Natürlich, ne, 80-20-Regel darf
Pommes
das mal
sein.
Pommes
ist richtig böse, ne, weil unkomplexe Kohlenhydrate meets Fett.
Genau, mehrfach frittiert, ältere Fette, das sind die gesättigten Fettsäuren. Also, ne? Ich glaube, wenn man sich was merken kann bei Fetten, ist, Fette sind wichtig, Fette sind gut. Gerade die ungesättigten Fettsäuren, man kann die super integrieren ins Kochen oder eben in irgendwelche Dressings etc. Auch Walnüsse sind da ein Beispiel, Avocado, Omega-3 ist ja immer was als Stichwort noch fällt.
Leinsamenöl ist auch gut, ne?
Genau, und dann sind da eben diese gesättigten Fettsäuren, auch übrigens in so Wurstwaren etc. Also da würde ich mich schon aus dem Fenster lehnen und sagen, unbedingt hochverarbeitetes Fleisch vermeiden, vermeiden, vermeiden. Mhm. Also da gibt es jetzt eigentlich keinen Grund, der dafür sprechen würde, das dann aufzunehmen.
Das ist ja schon mal eine gute Übersicht. ne, wie man eigentlich gut durchs Leben kommt. ne, wir haben zwei Biomarker gelernt, ne, Blutzucker, ne, und Stuhlgang und darüber hinaus auch, glaube ich, ganz leichte Alltagshacks, die man benutzen kann.
Genau, also ich finde, das ist vielleicht auch nochmal was, was wichtig ist beim Thema Ernährung. Wir können uns da krass reinfuchsen und krass optimieren und messen und erwiegen und klar. Und wem das hilft und der sich gut damit fühlt oder die sich gut damit fühlt, alles ist erlaubt. Ich bin ein ganz großer Fan von groben Richtlinien. Where's my protein? Where's my rainbow? Von smarten Kombinationen. Das heißt, ne, wir sagen immer no naked carbs, sondern immer cover them with protein and fat. Also Proteine und Fette zusammen mit Kohlenhydraten denken. Das als konkretes Beispiel. Wenn du einen Cookie isst, dann isst doch auch noch griechischen Joghurt dazu. Das ist was, was man dann, ne, wenn wir jetzt heute viel von der Blutzuckerperspektive kommen, super umsetzen kann. Dann hast du ja schon auch die ganzen Blutzucker-Hacks quasi aus deinem Leben abgeleitet. Den Veggie-Starter, dann die Reihenfolge beim Essen. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie der Veggie-Starter, aber dass wir sagen, wir fangen an mit Gemüse, auch wenn wir zum Beispiel einen zusammengestellten Teller haben, gehen dann eben zu den Proteinen und zuletzt zu den Kohlenhydraten. Und wenn wir Dessert essen wollen, essen wir es am besten direkt nach dem Essen.
Cat by.
Diese Folge wird wieder unterstützt von unseren Partnern Performula und Years. Und Years, da sitzen wir gerade wieder, ist Europas modernste Longevity-Klinik, wo ihr eine allumfängliche Diagnostik bekommt für das, was ihr wirklich braucht. Und Performula ist mitunter die innovativste Supplement-Firma, die genau auf eure individuellen Bedürfnisse supplementiert über Mikro- und Makronährstoffe.
Low-key versus High-Tech.
Ja, Anne, was wären denn jetzt, wenn wir die Folge noch abbinden nochmal? Wir haben ja viele praktische Tipps heute schon gegeben. Was wären denn vielleicht nochmal so drei low-key, einfache, für die Allgemeinheit gültig anwendbare Hacks?
Ja, finde ich schön, dass du das immer so betonst, dass meine Hacks so universal sind. Und ich versuche jetzt auch nochmal welche zu erwähnen, die wir noch nicht hatten, die mir aber total auch am Herzen liegen. Nummer eins, das hatte ich angedeutet, ist dieser Frühstückstest. Das heißt, wenn ich wissen will, ob mein Frühstück genug Proteine hat und wahrscheinlich auch Blutzucker stabil ist und dafür muss ich nicht tracken, dafür muss ich nicht messen, dann sollte mich das Frühstück 4 Stunden satt halten. Das merke ich, dass ich keinen Heißhunger am Vormittag habe und dass meine Energie und auch Stimmung stabil ist. Finde ich ganz cool auszuprobieren. Wenn das nicht so ist, würde ich mal versuchen, mehr Proteine zu integrieren. Und ja, da darf man auch mal Löffel Proteinpulver hinzufügen. Das ist gar kein Problem.
Oder Protein-Grießbrei.
Ja, zum Beispiel auch das. Dann, um diese Pillars nochmal zu verknüpfen, wenn wir Glucose im Auge haben, also Blutzuckerstabilität, dann ist ein weiterer super schöner, auch für die mentale Gesundheit wichtiger Hack, Bewegung nach dem Essen. Das heißt nicht, ich muss meine Jogging-Schuhe anziehen und direkt rennen gehen, sondern ich mache einfach einen kleinen Glucose-Walk nach dem Mittagessen. Man kann sagen, man geht mit den Kolleginnen vielleicht im Restaurant ein bisschen weiter weg und geht dann auch einen Schritt zurück. Man geht nochmal zu einem Kaffeeladen. Wenn man irgendwie das möglich machen kann, macht man einfach ein Walking-Meeting. Wenn man sich direkt ins Meeting setzen muss, dann kann man diese tollen Wadenheberübungen machen. Also einfach die Muskeln ein Signal schicken, weil dann, und das haben wir eben so schön in der Fabrik erarbeitet, direkt die Energie weiter in die Muskeln verarbeitet wird. Das kann man sich vorstellen, dass das dann sich im Blutzuckeranstieg deutlich moderierend auswirkt. Das ist auch nochmal ein mega cooler Hack und der kann ganz kreativ umgesetzt werden und da reichen auch schon 3 bis 5 Minuten nach dem Essen. Und mein sehr lebensnaher, auch weil ich so viel jetzt im Moment unterwegs bin, Hack, den ich jetzt nochmal validieren konnte mit meiner absolut aktuellen Blutzuckermessung, ist so, ein bisschen Vorbereitung ist ganz cool. Vor allem, wenn man reist. Was sind gute Travel-Snacks? Man kann sich seine Saaten-Nuss-Mischung mit ein bisschen dunkler Schokolade schön in sein kleines Box mitnehmen. Das heißt, wenn man zwischendurch was snacken will, hat man das schon mal da. Das kann man gut auch als Topping benutzen, wenn man unterwegs ist. Ja, Ich bin auch die Person, die mal mit gekochten Eiern unterwegs ist. Auch das ist ein guter Travel-Snack. Und Veggie-Starter findet man fast überall. Und das finde ich richtig cool. Selbst an den kleinen Supermärkten, am Bahnhof, Flughafen, Olive, also Olivenpackung, kleine Snackmöhren etc. All das hilft, wenn wir uns dann noch was beim Bäcker holen, wenn es gerade keine Alternative gibt, um auch den Veggie-Starter mit in die Bahn oder so zu nehmen.
Ich habe natürlich auch Tricks.
Stimmt,
dabei.
Tuan, wie ist es bei dir? Erzähl doch mal.
Also bei mir ist es so, ich habe es, glaube ich, in der Episode schon ein bisschen angedeutet. Du hattest ganz am Anfang gesagt, man darf nicht Korrelation mit Kausalität verwechseln. Das ist ja eigentlich auch ein Credo, an dem ich mich auch im Marketing, im Business und Co. auch immer halte. Ne? Deswegen für mich immer wichtig, wirklich das mal zu messen. Deswegen, ne, der Tracker, von dem wir gesprochen haben, ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Tool. Aber nicht nur, um direkt zu gucken, dass man es alles richtig macht, sondern bewusst auch mal Sachen machen, von denen man ausgeht, dass es ultra falsch ist. Einfach damit man es einmal validiert hat, dass es wirklich falsch ist. Du kennst mich, ich stacke alle Technologien. Eine Technologie reicht nicht. Ja, deswegen habe ich auch mein Whoop-Armband. Und ich benutze dort eine Sache, und ich bin fast der Einzige, den ich kenne, der das macht. Ich benutze das Logbuch. Das heißt, ich trage jeden Tag ein, was ich am Vortag gegessen habe, um tatsächlich herauszufinden, was mir gut tut, was meine Recovery erhöht und was nicht. Ne? Also zum Beispiel, ich betone es immer wieder, wie wichtig ist es ist, wirklich auch personalisierte Supplements zu haben. Ja, aber zum Beispiel für mich Game Changer gewesen, Magnesium vorm Schlafen. Ne? Klar, Bio-Ashwagandha, wie das heißt, auch gut. Ja, aber Magnesium vor Schlafen super gut. Ne? Dass ich das mit kombiniere und dann mache ich einmal im Monat mit eGym. Ja, das ist so eine Bio-Impedanz-Tech-Company mit auch Fitnessgeräten und so. Messe ich mein Körperfett. Mhm. Weil ich sage jetzt mal so, das hört sich ein bisschen doof an, aber ich weiß, dass viele Leute deswegen auch den Podcast hören. Man hört sich auch eine Ernährungsfolge an, um zu gucken, wie man abnehmen kann. Oder nicht fetter wird. Und dafür
klar, Körpergefühl ist ein wichtiger Marker, natürlich.
Genau. Ja. Deswegen.
Okay. Ja, also finde ich auch nochmal wichtig. Messen, sagen wir sowieso immer bei Supplements. Das ist aber auch Seeing is Believing, ne? Ist so ein weiteres Credo. Wenn du deine Daten siehst, deine Veränderung siehst, das hilft dir auch nochmal. Das ist auch das, was ich, deswegen datenbasiert zu arbeiten, ist cool. Wer es sich noch nicht zutraut, nicht leisten kann, kann andere Dinge machen. Ich finde die Kombination auch sehr, sehr gut. Man muss nicht dauerhaft alles tracken, das ist noch vielleicht so ein Zwischending, sondern ab und an mal, ne, so, du hast jetzt die Blutzuckermessung einmal gemacht, du wirst es in ein paar Wochen oder Monaten nochmal machen, einfach um Veränderungen zu sehen. Und dazwischen passiert ja die Veränderung und das wollen wir uns ja auch zumuten, dass wir selber unser Verhalten ändern können und dann auch wirklich, ja, und das ist so schön, uns besser fühlen können und präventiv was für unsere Longevity tun können.
Und mit Seeing Believing sehen wir uns bald zur nächsten Folge, wenn Anne sieht, wie ich trainiert ich bin. Proteins.
Ja, ich bin schon so gespannt. In dem Sinne, stay healthy.
Stay nerdy.
Dieser Podcast dient ausschließlich der allgemeinen Informationsvermittlung. Die Inhalte ersetzen keine individuelle ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellen keine Therapie oder Handlungsempfehlung dar. Sie spiegeln den aktuellen Wissensstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Es werden keine Heilversprechen gegeben. Bitte wendet euch bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an eure behandelnde Ärztin oder euren behandelnden Arzt.